NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekanz am Mikrofon. Schönen guten Abend. Ein gelungenes Fest sieht anders aus. Die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden wurden heute von Pöbeleien überschattet. Anhänger des Pegida-Bündnisses beschimpften die Politiker. Wir berichten und kommentieren. Außerdem, Taliban-Kämpfer versuchen wieder, Kundus in Nordafghanistan einzunehmen, wie schon vor einem Jahr. Und die Stimmung wird noch eisiger. Russland will Abrüstungsvereinbarungen mit den USA nur unter Bedingungen verlängern. Zum Schluss noch ein Blick auf den Sport. Zunächst aber nach Dresden. Den Politikern, die zu den Einheitsfeierlichkeiten angereist waren, schlugen dort heute Parolen entgegen. Volksverräter und Haut ab waren zwei davon. Die Demonstranten aus dem Umfeld des Pegida-Bündnisses forderten außerdem, dass Bundeskanzlerin Merkel abtreten solle. Beate Dietze berichtet.
Unter Pfeifkonzerten Pegida-naher Demonstranten begann der Staatsakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Semperoper Dresden. Schon während des ökumenischen Gottesdienstes in der Frauenkirche hatten mehrere hundert Menschen Merkel muss weg und Volksverräter skandiert. Mit Blick auf die aufgebrachte Gruppe sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, für sie sei der Einheitstag ein Tag der Freude und Dankbarkeit.
Aber natürlich auch ein Tag, an dem wir 26 Jahre nach der Deutschen Einheit sehen, dass neue Arbeit, neue Probleme auf uns warten. Und ich wünsche mir, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Und das ganz besonders auch angesichts vieler, die gar nicht sozusagen sich um dieses Gespräch bemühen. Ich werde mich jedenfalls dafür mit aller Kraft einsetzen.
Und Merkel rief die Menschen zu mehr Miteinander auf. Unverständnis für die Art der Proteste zeigt auch Bundestagspräsident Norbert Lammert gleich zu Beginn seiner Festrede.
Diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien, die haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde.
Klare Worte fand auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich als Gastgeber der Einheitsfeier.
Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt. Wer so spricht, wer so handelt, der soll gerade an unserem Nationalfeiertag wissen, das ist menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch. Dem stellen wir uns alle entschieden entgegen.
Deutschland ist in den vergangenen 26 Jahren wieder zu einer Nation zusammengewachsen, zog Tillich Bilanz. Sachsen stehe so gut da wie nie zuvor, auch dank der innerdeutschen Solidarität. Die Einheit sei weit vorangekommen, vollendet sei sie aber noch nicht, sagte Sachsens Ministerpräsident. Dann schlug Tillich den Bogen zu den Flüchtlingen.
Die große Aufgabe trifft uns nicht in einer Zeit der Schwäche, sondern in einer Zeit der Stärke. Und die Entwicklungen erschüttern unser Land nicht in seinen Grundfesten. Sie bieten mehr Chancen als Risiken.
Und Bundestagspräsident Lammert ermutigte die Deutschen zu mehr Selbstbewusstsein und Optimismus.
Die deutsche Einheit fordert uns alle, die Zufriedenen wie die Unzufriedenen. Aber gerade am heutigen Tag dürfen wir uns außer der Wahrnehmung der Rückschläge, der Hemmnisse, der Zukunftsängste, die es zweifellos gibt, durchaus auch eine kleine Dosis Zufriedenheit erlauben, wenn nicht sogar ein leichtes Glücksgefühl. Denn wir sind ein Volk.
Während des offiziellen Festaktes feierte das Volk beim Bürgerfest weiter. Den nächsten Tag der Einheit richtet Rheinland-Pfalz aus.
Lautstarke Proteste rechtsgerichteter Demonstranten und Politiker, die zu beschwichtigen versuchen. Was bedeutet das für die deutsche Einheit oder überhaupt für Deutschland? Bernhard Hohlfeld kommentiert.
In was für Verhältnissen leben wir eigentlich? Dieser Festtag legt die Verhältnisse offen. Mehrere hundert Pegida-Sympathisanten und deren Mitgründer Lutz Bachmann beschimpften Merkel und andere Politiker als Volksverräter, pfiffen sie aus und aus ihren Reihen wurde ein schwarzer Gottesdienstbesucher an der Frauenkirche mit Affenlauten begleitet. Und auch hunderte Linksradikale gefielen sich seit Wochen in ihren Vorbereitungen, die offiziellen Feiern zu stören. Am späten Nachmittag demonstrierten dann nochmals mehrere tausend Pegida-Anhänger gemeinsam mit Neonazis. Obwohl solche Bilder schnell die Meinungen prägen, nein, das sind nicht die Verhältnisse, in denen wir leben. Das ist ein Teil, aber nur ein Teil. Denn 450.000 feierten den Tag der Deutschen Einheit in Dresden über das ganze verlängerte Wochenende mit sichtbarer Freude. Das Festzelt des Bundestages war zum Beispiel voll mit interessierten Menschen, die äußerten unterschiedliche Meinungen, aber ohne Aggressivität. Die Bilanz der meisten sieht doch so aus. Die Lebensverhältnisse sind im Durchschnitt in Ost und West seit der Wiedervereinigung gestiegen. Wir leben länger, haben eine bessere Infrastruktur, können uns ein Gesundheitswesen für alle leisten wie kaum ein anderes Land. Ja, es gibt immer noch Unterschiede. Im Westen ist der Vollzeitmonatslohn um 750 Euro höher im Schnitt. Im Altbundesgebiet sind fast doppelt so viele Frauen kinderlos wie im Osten. Doch auch hier gilt, die Zahlen entwickeln sich aufeinander zu. Sogar die Zahl der Kirchenaustritte nähert sich an. Schlimmer sind die neuen Unterschiede zwischen den Deutschen. Es wird wieder mehr demonstriert und gegendemonstriert und sogar wieder gerufen, wir sind das Volk, egal wie viele der rufenden Gruppe angehören und noch egaler, wie viele anderer Meinung sind. Polarisieren und sich positionieren ist bundesweit in. Sind wir überhaupt noch ein Volk oder nur noch eine lose Ansammlung von Individualisten und kleinen Einzelinteressengruppen? Dass eine Positionierung erst demokratisch wertvoll wird, wenn man Respekt für andere zollt, spielt zu wenig eine Rolle. Das stellten auch die Festredner an diesem Feiertag fest. Und diese neu aufkommenden Defizite sortieren sich nicht mehr nach West und Ost, auch wenn die Meinungen von Pegida und AfD im Osten tatsächlich etwas leichter verfangen. Sie sind kein ostdeutsches Phänomen. Dieser Tag der deutschen Einheit könnte bei diesem Befund eine Neuausrichtung vertragen. Nicht mehr historisch auf den 3. Oktober 1990, sondern auf unsere Zukunft hin mit der Frage, was hält uns zusammen in diesem Land bei allen Unterschieden, die nötig sind? Bundesratspräsident Tillich rief beim Festakt auf, kümmern wir uns um die Demokratie. Dann mal los. Nicht nur mit Lippenbekenntnissen am Tag der Deutschen Einheit.
Bernhard Hohlfeld kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ungarns Ministerpräsident Orbán will noch nicht aufgeben. Gestern ist er damit gescheitert, sich für seinen Kurs gegen die EU-Flüchtlingspolitik die Zustimmung vom Volk zu holen. Beim Referendum gegen die Umverteilungsquoten beteiligten sich zu wenig Ungarn. Damit ist es ungültig. Jetzt hat Orbán eine Verfassungsänderung angekündigt. Entscheidungen über die Einwanderung ins Land sollen ausschließlich vom Parlament getroffen werden, ohne Einfluss der EU. Ein Konfrontationskurs, auf den Brüssel bisher allerdings nur mit Schulterzucken reagiert. Ralf Siener berichtet aus Brüssel.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz richtet nach dem gescheiterten Ungarn-Referendum den Blick nach vorn. Ungarn solle nun konstruktiv daran mitarbeiten, dass die EU zu vernünftigen und tragfähigen Lösungen für die großen Herausforderungen durch die Flüchtlingsproblematik komme, sagte der EU-Parlamentspräsident gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe. Orbáns Versuch, die Flüchtlingspolitik innenpolitisch zu instrumentalisieren, sei gescheitert, so Schulz. Dank des ungarischen Volkes sei Schaden von Europa abgewendet worden, den die Regierung in Budapest bewusst in Kauf genommen hätte. Auch Orbáns Ankündigung, die ungarische Verfassung zu ändern und darin festzuschreiben, dass von der EU beschlossene Flüchtlingsquoten für Ungarn nicht gelten, beeindruckt die EU-Kommission nicht.
We wouldn't like to comment on announcements. We never do.
Die Kommission kommentiere keine Ankündigungen von EU-Regierungschefs, betonte Junckers Sprecher in Brüssel. Die Rechtslage ist eindeutig. Für nationale Alleingänge in der Flüchtlingspolitik müssen zunächst einstimmig die EU-Verträge geändert werden. Denn in diesen Verträgen ist festgelegt, dass die Europäische Union den Rahmen für eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik festsetzt. Ein verfassungsrechtlicher Alleingang Ungarns wäre ein klarer Bruch des Lissabon-Vertrages und würde ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission nach sich ziehen. Die muss allerdings auch nach dem gescheiterten Ungarn-Referendum erkennen,
dass viele Staaten, und das ist ja nicht nur Ungarn, das sind nicht nur die Visegrad-Staaten, sondern viele Staaten nicht glücklich sind mit der Politik, die da gemacht wird.
Betonte Österreichs Außenminister Kurz bei Anne Will. Für Sebastian Kurz steht fest, dass
viele Staaten das Gefühl haben, einige wenige mitteleuropäische Staaten, vor allem Deutschland, zwingen hier anderen eine Politik auf, die sie nicht wollen.
Orbán geht aus dem Ungarn-Referendum auf der europäischen Bühne nicht gestärkt hervor. Dennoch wird der Streit über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik bereits beim nächsten EU-Gipfel am 20. Oktober in Brüssel weitergehen. Deutschland selber beteiligt sich an der Umverteilung der 160.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien nur sehr zurückhaltend. Über 27.000 Flüchtlinge müsste die Bundesrepublik laut dem vor einem Jahr beschlossenen Verteilungsschlüssel aufnehmen. De facto umgesiedelt wurden bis Ende September 215 Migranten, 195 aus Griechenland und 20 aus Italien.
Die Angreifer kamen gleichzeitig aus vier Richtungen. Taliban-Kämpfer sind in die Stadt Kunduz im Norden Afghanistans eingedrungen. Genau ein Jahr, nachdem sie die Stadt schon einmal kurzzeitig erobert hatten. Kunduz ist strategisch bedeutsam und darum immer wieder ein Ziel von Taliban-Offensiven. In Kunduz war bis Ende 2013 auch die Bundeswehr stationiert. Seit März berät wieder eine kleine Gruppe deutscher Soldaten die afghanische Armee. Jürgen Webermann mit den Einzelheiten zum erneuten Taliban-Angriff auf Kunduz.
Die Lage in Kunduz ist völlig verworren, auch für die Bundeswehr. Am Rande der Stadt sind deutsche Soldaten stationiert, um ihre afghanischen Kollegen zu beraten. Dass die Taliban kurz vor Einbruch der Dunkelheit die Innenstadt von Kunduz einnahmen, das konnten aber auch die Deutschen nicht verhindern. Kommandeur der deutschen Einheiten in Nordafghanistan ist Brigadegeneral Hartmut Renk. Renk sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien am Nachmittag:
Wir haben Kämpfe am Stadtrand, an allen vier Stadträndern. Alle Himmelsrichtungen. Wir haben aber auch eine kleine Gruppe in der Stadt. Das ist in der Gesamtzahl eine kleine Gruppe, aber die geht eben in 2- bis 3-Mann-Formationen vor und sitzt dann mal hier in einem Haus und mal da in einem Haus, bewegen sich hochmobil mit nur ganz leichter Bewaffnung, verbreiten dadurch Schrecken und Angst in der Bevölkerung, sind nicht unglaublich effektiv. Die gefährden nicht die Gesamtlage in der Stadt. Wir beraten die ANDSF sehr intensiv, Polizei wie Armee, die alles daran setzt, diese Lage schnell in den Griff zu bekommen. Aber es ist keine einfache Lage.
Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber afghanischen Journalisten, er wisse nicht, wo sich Taliban verschanzten und wo nicht. Die Situation sei, so wörtlich, schwierig. Viele Offizielle flohen demnach zum Flughafen. Der Gouverneur harre aber weiter in seinem Amtssitz aus, sagte der deutsche General Renk. Die Taliban feiern inzwischen ihren Erfolg mit Fotos und Filmen aus dem Stadtzentrum.
Es ist die normale Zivilbevölkerung in der Stadt. Die werden von den Terroristen gnadenlos als menschliche Schutzschilde genutzt. Es ist eine sehr geschickt terminierte und auch orchestrierte Aktion. Das sehen wir daran, dass eine unglaubliche Propagandakampagne diesen taktischen Angriff begleitet. Sie machen aus einem minimalen Ansatz, versuchen sie einen maximalen Erfolg zu generieren und das müssen wir vermeiden.
Die Taliban zielen mit dem Angriff auf Kunduz offenbar auf die internationale Geberkonferenz in Brüssel, die morgen beginnen wird und auf der es um Milliardenhilfe für Afghanistan gehen soll. Unklar ist aber, wie dieser erneute Angriff überhaupt möglich wurde. Seit die Taliban vor einem Jahr schon einmal Kunduz für wenige Tage eingenommen haben, ist die afghanische Armee in ständige Kämpfe verwickelt. Die Taliban kontrollieren weite Teile der Provinz Kunduz. Zudem gab es viele Warnungen vor einem neuen Angriff auf die Stadt. Bundeswehrgeneral Renk kann sich die erneuten Kämpfe nur so erklären.
Die kommen als Zivilisten. Und als Zivilist kann jeder in diese Stadt. Und die haben ihre Waffenverstecke in der Stadt. Und dann werden sie erst zum Kämpfer in der Stadt, nachdem sie ihre Waffen aus den Verstecken geholt haben. Und sie können teilweise auch die Stadt wieder verlassen, weil sie die Waffen wieder ablegen und dann sind sie wieder Zivilisten.
Zwar seien die Taliban nicht in der Lage, Städte wie Kunduz zu halten, so Renk weiter, aber durch ihre Angriffe würden sie das Vertrauen der Bevölkerung in Armee und Polizei massiv untergraben. Und so mussten auch heute wieder zahlreiche Menschen aus der Stadt fliehen. Die Kämpfe dürften auch am Abend und in der Nacht weitergehen.
4 Jahre hatten sie verhandelt, um sich auf einen Friedensvertrag zu einigen. Doch jetzt ist das Abkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla hinfällig. Die Kolumbianer lehnten es in einer Volksabstimmung ab, wenn auch mit hauchdünner Mehrheit. Die Gegner des Vertrages kritisieren zum Beispiel, dass Guerillakämpfer keine Gefängnisstrafen bekommen, sondern stattdessen Entwicklungsarbeit leisten sollen. Der Bürgerkrieg in Kolumbien dauert mehr als 5 Jahrzehnte. Mindestens 220.000 Menschen fielen ihm zum Opfer. Anne Herberg berichtet über das Nein zum Friedensvertrag und die Reaktionen.
Ja, zum Frieden rufen sie. Doch die, die hier feiern, haben Nein gestimmt in diesem historischen Volksentscheid. Wunderbar, wir sind so glücklich. Die Vernunft hat gesiegt. Wir wollen den Frieden, aber nicht so. Nicht, indem das Land Verbrechern ausgehändigt wird.
Wir können sagen, unser Nein hat Kolumbien gerettet. Vor den FARC und vor Präsident Santos, diesem Vaterlandsverräter. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos sagte, er sei der Erste, der die Niederlage anerkenne.
Soy el primero en reconocer este resultado.
Er hatte den Friedensprozess stets ins Zentrum seiner Präsidentschaft gestellt und im Vorfeld ausgeschlossen, dass Neuverhandlungen möglich seien. In seiner TV-Ansprache erklärte er nun jedoch:
Ahora vamos a decidir entre todos.
Nun werden wir alle gemeinsam entscheiden müssen, wie der Frieden, den wir alle wollen, möglich ist und wie wir gestärkt aus dieser Situation herauskommen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde mich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit um diesen Frieden bemühen. Der Waffenstillstand mit der FARC-Guerilla bleibe trotz des Abstimmungsergebnisses zunächst in Kraft. Dies bestätigte auch der FARC-Chef Rodrigo Lodonio alias Timoschenko. Die FARC halten an ihrem Willen zum Frieden fest und wiederholen ihre Bereitschaft, allein das Wort als Waffe zu benutzen, um die Zukunft zu konstruieren. Der Frieden wird triumphieren. Triumphiert hat in diesem Moment jedoch vor allem Kolumbiens Ex-Präsident Álvaro Uribe, einflussreicher Kritiker des Friedensvertrages und Wortführer der Nein-Wähler. Eine Beteiligung der Rebellen an der Politik lehnte er ab und fordert härtere Strafen. Wir wollen zu einem großen nationalen Pakt beitragen. Es ist wesentlich, dass im Namen des Friedens nicht die Werte aufs Spiel gesetzt werden, die ihn möglich machen. Wir fordern das Überarbeiten des Vertrages, nicht seine Aufhebung. Dort in Bogotá, wo die Unterstützer des Friedensvertrages eigentlich feiern wollten, herrscht Fassungslosigkeit. Jamila, die vor der Gewalt in ihrer Heimatprovinz Cauca nach Bogotá geflohen ist, kann die Tränen nicht zurückhalten. Wir sind eine Gesellschaft, die ihre eigene Geschichte nicht kennt und nicht versteht, wie die, die in den ländlichen Gebieten leben, unter diesem Krieg leiden. Diese Gesellschaft ist voller Wut, voller Hass. Sie ist nicht fähig zu verzeihen und einen Schritt nach vorne zu wagen in Richtung einer demokratischen Gesellschaft. In den Regionen Kolumbiens, die am stärksten von der Gewalt betroffen sind, hat großteils das Ja zum Friedensvertrag gewonnen. Kolumbien ist tief gespalten. Wie es weitergeht, ist völlig unklar. Bereits am Montag sollen Vertreter der Regierung und der FARC-Guerilla erneut an den Verhandlungsort nach Kuba reisen, um die Lage zu sondieren.
Seit den immer wieder ins Leere laufenden Verhandlungen über eine Feuerpause für Syrien wird die Stimmung zwischen den USA und Russland eisiger. Jetzt scheint der russische Präsident Putin noch weiter auf Konfrontationskurs zu gehen. Er stellte den USA Bedingungen, um gemeinsame Abrüstungsvereinbarungen zu verlängern. Hermann Krause berichtet aus Moskau.
Die Beziehungen zwischen den USA und Russland scheinen sich weiter zu verschlechtern. So erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Erlass, das Abkommen über die Zusammenarbeit zur Beseitigung waffenfähigen Plutoniums werde ausgesetzt. Der Vertrag war 2000 zwischen Washington und Moskau geschlossen worden und sollte 2010 in Kraft treten. Nach Auskunft des Kreml aber hätten sich die USA nicht an das vereinbarte Programm zur Reduzierung waffenfähigen Plutoniums gehalten. Dazu der russische Nuklearexperte Wladimir Trojanow. Wir beobachten, dass die USA einseitig die Zusammenarbeit hinauszögern. Das betrifft sowohl die wissenschaftlich-technischen 123 Abkommen, die zwischen Russland und den USA geschlossen wurden, sowie die Umsetzung der Verpflichtungen über die Entsorgung von waffenfähigem Plutonium. Die USA sind anscheinend nicht bereit, ihre Verpflichtungen einzuhalten. Neben dieser angeblich mangelnden Erfüllung des Vertrages seien unfreundliche Akte von Seiten der US-Regierung für die Aussetzung verantwortlich, heißt es in dem Erlass. Was damit genau gemeint ist, bleibt unklar. Angeblich soll damit der Kreml auch die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gemeint haben. Dies wird von Moskau seit langem verlangt. Besonders zerstritten haben sich die beiden nuklearen Großmächte aber über den Syrienkrieg. So wird der russischen Seite vorgeworfen, rücksichtslos Bombardements auf die Zivilbevölkerung durchzuführen, beziehungsweise als Schutzmacht Syriens Assad bei dessen brutalem Vorgehen zu unterstützen. Dazu der Sprecher Putins Dmitri Peskow. Moskau setzt den Lufteinsatz zur Unterstützung der syrischen Truppen fort. Leider sind die USA nicht in der Lage, die gemäßigte Opposition von den Terroristen zu trennen. Stattdessen beschuldigt man unser Land, alle erdenklichen Todsünden begangen zu haben. Das halte ich nicht für korrekt und das hat nichts mit dem Kampf gegen den Terror zu tun. Welche Auswirkungen die Aussetzung des Vertrages über den Abbau von nuklearem Plutonium haben wird, ist zurzeit noch unklar. Beide Seiten, die USA wie auch Russland, hatten in den letzten Monaten ein umfangreiches Programm zur Modernisierung ihrer Atomwaffen aufgelegt. Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hatte damals gesagt, dass mithilfe dieses Abkommens an die 17.000 Atomsprengköpfe abgebaut werden könnten.
Wir bleiben in Russland. In Moskau wird der Mord am russischen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov verhandelt. Auf der Anklagebank sitzen 5 Männer aus Tschetschenien. Nemtsov war vor 1,5 Jahren erschossen worden, ganz in Nähe des Kremls. Die Anklage geht von einem Auftragsmord aus. Die Familie Nemtsovs vermutet, dass die Hintermänner in der politischen Führung Tschetscheniens zu finden sind. Sabine Stör berichtet vom ersten Prozesstag.
Am Vormittag drängelten sich vor dem Moskauer Militärgericht, in dem der Prozess stattfindet, die Journalisten und Bürgerrechtler. In den kleinen Gerichtssaal kamen sie gar nicht alle rein. Der Prozess begann dann 1,5 Stunden später als geplant, um 10:30 Ortszeit. Nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hatte, berichtete ein Reporter im russischen Fernsehen: In der Anklage werden noch einmal alle Punkte aufgelistet, die den 5 Angeklagten vorgeworfen werden. Es geht um ein Strafverfahren wegen Mordes als organisierte Gruppe nach vorheriger Absprache und wegen illegalen Waffenbesitz. Bislang wurde die Tatwaffe aber immer noch nicht gefunden. Die insgesamt 5 Angeklagten aus Tschetschenien saßen in einem Glaskasten. Der mutmaßliche Todesschütze des Oppositionsführers Boris Nemtsov ist ein früherer Offizier. Er arbeitete für den Sicherheitsapparat des tschetschenischen Republikchefs Ramzan Kadyrov. Kadyrov wird von Moskau unterstützt. Und Anhänger Nemtsovs vermuten, dass die Spur des Mordes direkt nach Tschetschenien führt. Auch Nemtsovs Familie vermutet die Hintermänner in der Führung von Tschetschenien. Ihrer Forderung, dass Republikchef Ramzan Kadyrov im Prozess als Zeuge aussagen soll, wurde nicht nachgegeben. Alle Angeklagten aber wiesen die Anschuldigungen zurück. Ihr Geständnis sei nur unter Folter zustande gekommen, erklärten sie vor Gericht. Außerdem forderte einer von ihnen einen Übersetzer. Er verstehe kaum Russisch, so seine Begründung, konnte aber auf die Anklage auf Russisch reagieren. Der heutige Prozess ist auch durch andere Dinge belastet. Die Anwälte der Angeklagten haben zum Beispiel gebeten, dass die Sicherheitsmänner des Gerichts ihre Gesichtsmasken abnehmen. Diese Masken würden nach ihrer Meinung die sich im Saal befindenden Menschen einschüchtern. Das wäre aber ein Sicherheitsrisiko. Gerade jetzt bei diesem Prozess. Er hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Sogar die Nebenstraßen zum Gericht wurden abgesperrt. Der 55-jährige Kreml-Kritiker Boris Nemtsov war im Februar 2015 nachts erschossen worden. Ihn trafen 4 Schüsse in den Rücken, als er und seine Begleiterin in Moskau über eine Brücke in der Nähe des Kreml spazierten. Wladimir Putin hatte eine umfangreiche Aufklärung des Mordes versprochen. Bis heute aber konnte eine offizielle Untersuchung nicht klären, wer die Auftraggeber gewesen sind. Nur, es seien mehrere und sie seien auf der Flucht. Die Staatsanwältin gab zu, dass das Motiv für den Mord bei den Ermittlungen im Dunkeln geblieben sei. Aktivisten aus der Opposition kritisieren die russische Regierung dafür, die Verantwortlichen nicht ausfindig gemacht zu haben.
Sabine Stör berichtete aus Moskau. Wenn in unserem Körper die Zellen richtig arbeiten, dann haben sie eine Art Müllabfuhr. Die nennt sich Autophagie. Mit ihr bauen die Körperzellen nicht mehr benötigte Bestandteile ab und recyceln sie sozusagen. Funktioniert diese Müllabfuhr nicht, können Krankheiten wie Parkinson, Diabetes oder auch Krebs entstehen. Der Mediziner, der diesen Mechanismus entdeckt hat, ist ein Japaner, Yoshinori Osumi. Und er bekommt dafür jetzt den Nobelpreis, teilte das Institut in Stockholm heute mit. Andreas Sperling berichtet.
In diesem Jahr gibt es nur einen Preisträger für Physiologie und Medizin. Es ist der 71-jährige Yoshinori Osumi, ein Zellbiologe aus Japan. Er hat sich intensiv mit dem Mechanismus der sogenannten Autophagie beschäftigt. Ein Vorgang in unseren Zellen. Wörtlich übersetzt betrifft das Zellen, die sich selbst fressen und verdauen. Es geht darum, dass Zellen eigene Bestandteile abbauen und durch neue ersetzen. Ein Vorgang, der, so Professorin Maria Masucci vom Karolinska-Institut in Stockholm, der im Zusammenhang mit menschlichen Krankheiten steht. Dank der Arbeit von Yoshinori Osumi wissen wir heute, dass die Autophagie wichtig ist für die Zellregulation. Ein Effekt, der mit vielen Krankheiten des Menschen zusammenhängt. Zum Beispiel kommt es zu einer Zellveränderung in unserem Körper. Durch das Verwerten von Bakterien und Viren hilft die Autophagie dem Körper, mit Infektionen fertig zu werden. Durch das Herauslöschen von Proteinen stimuliert sie die Zellerneuerung. Wenn die Autophagie nicht mehr richtig funktioniert, führt das zu einer Zellalterung, verbunden mit vielen Krankheiten, die wir heute als Alterskrankheiten kennen, wie zum Beispiel Alzheimer oder Diabetes. Diesen Zusammenhang hat der Nobelpreisträger Ozumi nachgewiesen. Und das Nobelkomitee geht noch einen Schritt weiter. Ozumi und seine Kollegen waren auch die Ersten, die Gene identifiziert haben, die diesen Prozess der Autophagie kontrollieren. Dadurch war es möglich, Werkzeuge und Verfahren zu entwickeln, um die Autophagie zum Gegenstand der biomedizinischen Forschung zu machen. Dank dieser Pionierarbeit haben wir heute ein detailliertes Verständnis der molekularen Mechanismen von Autophagie. Und dafür gibt es den Nobelpreis. Yoshinori Ozumi soll geseufzt haben, als er heute die Nachricht aus Stockholm bekommen hat. Der Sekretär des Nobelkomitees Perlmann hatte am späten Vormittag mit dem Preisträger telefoniert. Dieser sei dann aber sehr erfreut gewesen, so Perlmann. Ozumi muss jetzt am 10. Dezember nach Stockholm kommen, um dort zusammen mit den anderen Preisträgern dieses Jahres die Auszeichnung entgegenzunehmen. Keine Rolle spielte heute der Skandal, der das Karolinska-Institut erschüttert und der einen Schatten auf diese Preisverleihung wirft. Es geht um den vermeintlichen Starchirurgen Paolo Macchiarini. Der hatte Patienten künstliche Luftröhren eingesetzt, entpuppte sich dann aber als Pfuscher und Betrüger. Mehrere Patienten sind gestorben. Infolge dieses Skandals mussten auch Mitarbeiter der Nobelversammlung am Karolinska-Institut ihren Stuhl räumen. Lars Heikensteen, Leiter der Nobelstiftung, wies jedoch die Forderung zurück, in diesem und im kommenden Jahr keinen Nobelpreis zu vergeben. Das Aussetzen der Preisvergabe hätte nur unnötig stark den Nobelpreis an sich in den Mittelpunkt gerückt. Es war ja nicht die Nobelpreisarbeit, die nicht funktioniert hat. Die Verantwortlichen am Karolinska-Institut müssen jetzt die Probleme angehen. Sie haben sich ja auch schon entschuldigt. Aber warum das mit dem Nobelpreis in Verbindung gebracht werden soll, das kann ich nicht verstehen.
Kopplas till Nobelpriset, det har jag lite svårt att se faktiskt.
Und so gibt es auch weiter den Nobelpreis für Medizin, über den eine Professorenjury am Karolinska-Institut in Stockholm entscheidet. Morgen und übermorgen erfahren wir dann, wer den Preis für Physik und Chemie bekommt. Am Freitag wird in Oslo der Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben. Das Preisgeld beträgt 8 Millionen schwedische Kronen, das sind 830.000 Euro.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5. Bei mir im Studio ist Nicole Seifert aus der Sportredaktion. In der ersten Fußball-Bundesliga gab es gestern ein großes Torfeuerwerk und Aufatmen bei Schalke.
Absolut. Schalke traf gleich viermal gegen Mönchengladbach zum 4:0 Endstand und rückte damit vom letzten Tabellenplatz auf den 16. Tabellenplatz. Nach einem verkorksten Saisonstart jetzt vielleicht der Anfang raus aus der Krise für Schalke und Trainer Markus Weinzierl.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass das der Beginn war. So zu gewinnen, 4:0 zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit in so einer Drucksituation. Bin schon riesig erleichtert. Es war auch für den ganzen Trainerstab, für alle, die neu sind, hier keine einfache Situation. Deswegen bin ich nur froh, dass wir uns einen eigenen Hahn aus der Scheiße jetzt herausgezogen haben, zumindest den Anfang gemacht haben mit drei wichtigen Punkten.
Ja, wir werden es verfolgen. Und zum Abschluss des 8. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga empfängt heute Abend noch der VfB Stuttgart Kräuter Fürth. Anstoß hier ist um 20.15 Uhr.
Jetzt geht es um Golf. In den USA ging heute Nacht der Ryder Cup zu Ende, der wichtigste Teamwettbewerb im Golfsport zwischen den besten europäischen und den besten US-Golfern. Und dieses Mal hatten die USA die Nase vorn.
Ja, und das zum ersten Mal seit 2008. Das US-Team gewann mit 17:11 gegen das europäische Team. Die Titelverteidiger aus Europa mit Martin Keimer waren auch am Finaltag heute chancenlos. In 2 Jahren wird dann der Ryder Cup in Paris ausgetragen.
Sogar US-Präsident Barack Obama war begeistert und gratulierte den US-Golfern via Twitter. Und via Twitter hat auch Boxweltmeister Tyson Fury für Verwirrung gesorgt.
Ja, ganz seltsam. Erst hatte Tyson Fury via Twitter seinen Rücktritt heute vom Boxsport erklärt. 3 Stunden später kam dann auch via Twitter. Ha, war ein Scherz, na toll. Hintergrund: Fury hatte den Rückkampf mit Wladimir Klitschko bereits 2-mal wegen angeblicher Verletzung abgesagt. Jetzt kam raus, dass Fury kurz vor der letzten Absage positiv auf Kokain getestet worden war. Das heißt, genau einen Tag später sagte er den geplanten Rückkampf ab, wegen eben einer angeblichen Verletzung. Fest steht, Fury steht unter Dopingverdacht und das Ganze ist ein Hin und Her. Und Wladimir Klitschko hat sich dazu noch nicht geäußert.
Danke, Nicole Seifert. Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.